Liebe Gemeinde, in der letzten Woche durfte ich bei einer Konferenz in Wittenberg dabei sein. Das ist jene Stadt in Sachsen-Anhalt, die im 16. Jahrhundert zum Zentrum der Reformation wurde. Der Veranstaltungsort dort in Wittenberg war die Leucurea. Das ist der Nachfolger der Universität, an der Martin Luther erst Student und dann Professor wurde. Veranstaltet hatte diese Konferenz das Europäische Bibeltrainingszentrum für Europa. Die arbeiten in enger Verbindung mit der Grace Community Church und dem Master Seminary in Los Angeles. Das ist so das Wirkungsfeld von John MacArthur und seinen Mitarbeitern. Und das Thema lautete das Kreuz im Zentrum. Als Martin Luther in Wittenberg dort ankam, 1508 als junger Priester, um erst Theologie zu studieren und dann seine Doktorarbeit zu schreiben, da war Wittenberg ein ziemlich kleines Nest, tiefe Provinz. Heute leben da immerhin so über 130.000 Einwohner in dem Umfeld. Aber als Luther ankam, war die Universität erst 6 Jahre vorher gegründet worden von Kurfürst Friedrich dem Weisen. Damals hatte der Ort mal gerade so 2.300 Einwohner, wie Quellen berichten. Und viele fragten sich, was will der Kurfürst mit einer Universität am Rande der Zivilisation? Nun, wir wissen heute, dass der allmächtige Gott etwas Besonderes vorhatte. Mit dieser Stadt, mit dieser Uni und vor allem mit diesem jungen Theologen. Mit knapp 30 Jahren übernimmt Luther dort die Professur für Bibelauslegung von Johann von Staupitz, 1512. Und in der regelmäßigen Arbeit an der Bibel findet Luther schließlich Ende 1519 eben die Antwort, die Entdeckung, die sein verzweifeltes Herz und sein quälendes Gewissen endlich zur Ruhe bringt und ihn endlich Frieden mit Gott finden lässt. Und wir wissen das schon, die entscheidende Entdeckung macht er im Römerbrief. Und diese Entdeckung löst eine geistliche und eine geistige Revolution aus, die zunächst Deutschland erobert, dann rüberschwappt nach England, nach Schottland, von dort weitergenommen wird über den großen Teich hinweg nach Amerika, diesen Kontinent erobert, sich immer weiter ausbreitet über die ganze Welt. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und man fragt sich, welche Entdeckung kann eine solche weltumspannende Wirkung auslösen? Welche Entdeckung? Es ist die Wahrheit vom Kreuz Jesu Christi. Es ist genau jene Wahrheit, die Paulus in unserem Römerbrief entfaltet und nicht nur dort. Wir haben ja auch die Lesung aus 1. Korinther gehört und im Galaterbrief genauso. Das Wort vom Kreuz, das ist die gründliche Information und die Bekanntgabe, die leidenschaftliche Bekanntgabe dessen, was am Kreuz von Jesus Christus, mit Jesus Christus, durch Jesus Christus geschah. Und es ist unser großes Privileg, diese Wahrheit im Römerbrief studieren zu dürfen. Unser großes Privileg als Christen und auch als Gemeinde hier miteinander. Und jetzt in Wittenberg in der vergangenen Woche haben wir auch darüber gesprochen, wie dieses Wort vom Kreuz durch alle Jahrhunderte hindurch immer wieder bekämpft wurde. Das Kreuz stand immer im Sturm des Widerspruchs von Anfang an. Auch das geht ja schon aus 1. Korinther 1 hervor. Nur einige Beispiele aus jüngerer Zeit. Der katholische Theologe und Psychologe Eugen Drewermann hat gesagt, und damit spricht er sicherlich vielen aus dem Herzen, der Gedanke, dass Gott einen Menschen soll töten müssen, um sich mit der Welt zu versöhnen, macht mir Gott nicht vertrauenswürdig, sondern lässt ihn blutrünstig, barbarisch und roh erscheinen. Und ähnlich schreibt der Benediktinerpater an seinem Grün, Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können, wäre ein sadistischer Gott, also ein menschenverachtender Gott. Das Kreuz ist nicht die Bedingung, dass Gott uns vergibt, sagt Anselm Grün. Er ist ja auch gelegentlich Gastautor in dieser neoevangelikalen Zeitschrift Aufatmen. Und darin hat er zum Tod Jesu zum Beispiel geschrieben, der Kern der biblischen Botschaft ist, Gott vergibt uns die Schuld, weil er Gott ist, weil er barmherzig ist und gnädig ist. Und nicht, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und berühmt wurde Rudolf Bultmann, der Bibelkritiker des 20. Jahrhunderts, sicherlich auch einer derer, der die theologische Szene mit am stärksten geprägt hat, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat gesagt, die Aussage, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschheit sühnt, das ist primitive Mythologie. Primitive Mythologie. Ja, und selbst der amtierende Vorsitzende der landeskirchlichen Institution, Ratsvorsitzende der EKD, Präses Nikolaus Schneider, hat sich bereits 2009 von der Lehre distanziert, dass Jesus stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen habe. Schneider sagte wörtlich, Gott brauche kein Sühnopfer, Zitat, denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden. Zitat Ende. Das Kreuz steht im Sturm des Widerspruchs. Und die Dramatik unserer Situation nun besteht darin, dass der Sturm des Widerspruchs inzwischen auch aus Richtungen bläst, die in engerem oder weiterem Zusammenhang mit der evangelikalen Welt stehen. Das ist das Dramatische unserer Situation. Dass der Widerspruch gegen das Kreuz sich oftmals tarnt als frommes Konzept, manchmal sogar gut gemeint. Und dass er, weil er sich als frommes Konzept tarnt oder als frommes Konzept daherkommt, eben nicht als Sturm erkannt wird, sondern manche halten den entgegengehenden Sturm vielleicht sogar noch für einen Rückenwind. Und dieser Widerspruch gegen das Kreuz, der gibt sich nicht als solcher zu erkennen. Er leugnet das Kreuz nicht, sondern er deutet es um. Er interpretiert es. Er präsentiert sich nicht als Kritik des Kreuzes, sondern preist sich an als Neuentdeckung des Kreuzes. In einem völlig neuen Licht, so hat man es noch nie gesehen. Ein Konzept, das zurzeit ziemlich wirkungsstark Anhänger gewinnt, ist die sogenannte neue Paulus-Perspektive. Und ihr berühmtester Vertreter ist N.T. Wright. N.T. Wright behauptet, dass die Reformatoren Paulus vollkommen falsch verstanden haben. Wright ist Professor für evangelische Theologie in Schottland. Er war von 2003 bis 2010 Bischof der anglikanischen Kirche in Durham. Und er sagt, nein, man hat Paulus völlig falsch verstanden. Das Problem war gar nicht die Werkgerechtigkeit. Es geht gar nicht darum, wie ein Einzelner gerettet wird. Wer das mit der Rechtfertigungslehre von Paulus verbindet, der ist völlig auf dem falschen Dampfer. Sondern es geht darum, dass Juden und Heiden in einer Gemeinschaft zusammengehören. Das ist eigentlich gemeint, es geht bei der Rechtfertigung nicht um den Einzelnen in seiner Stellung vor Gott, sondern dass eine inklusive Gemeinschaft möglich wird, in der Juden und Heiden durch Jesus miteinander verbunden sind. Aber damit ist noch nichts darüber ausgesagt, Klammer auf, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Es ist überhaupt fraglich, ob der Himmel, so wie die Bibel ihn schildert, im Konzept von N.T. Wright überhaupt eine Rolle spielt. Zur Hölle hat er sich ziemlich deutlich geäußert, dass man daraus schließen muss, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hölle wirklich ein Ort ist, an dem man mal landen kann. Also das Ganze gibt sich dann aus als neue Paulus-Perspektive, also als ein Konzept, das Paulus wirklich versteht. Und deswegen, ihr Lieben, ist es notwendig, ist es lebensnotwendig für die Gemeinde Jesu, dieses Wort vom Kreuz genau zu kennen. Dieses Wort vom Kreuz genau zu verstehen, genau zu buchstabieren, damit wir verstehen, wo es verfälscht wird. Und jede Generation neu muss diesen Kampf wieder kämpfen. Ihr Jungen könnt euch nicht darauf verlassen, dass eure Eltern das mal richtig gekannt und geglaubt haben. Ihr müsst es selber kennen. Ihr müsst es selber verteidigen können gegen die Bestreitungen in eurer Generation. Es reicht mir für mich nicht, dass meine Großeltern das geglaubt haben, dass meine Eltern das geglaubt haben. Sondern in jeder Generation ist dieses Kreuz Christi neu umkämpft. Und deswegen hat jeder von uns, der den Herrn Jesus lieb hat, die Verantwortung, genau zu verstehen, was da geschehen ist und es auch anderen weiterzugeben und es zu verteidigen gegen Entstellung und Verfälschung. Und genau dafür hat Paulus uns auch den Römerbrief gegeben. Das Kreuz ist Gottes Antwort. Und Römer 3, das ist das Kapitel, in dem wir uns jetzt aufhalten, schon seit einiger kurzer Zeit, ist einer der wichtigsten Bibeltexte zu dem Thema in der ganzen Heiligen Schrift. Das Kreuz ist Gottes Antwort. Aber auf welche Frage? Wenn wir das Kreuz verstehen wollen, dann müssen wir erstmal begreifen, wie die Situation des Menschen ohne das Kreuz ist. Denn nur dann können wir erkennen, was das Kreuz verändert hat. Und genau dafür hatte Paulus diesen ersten großen Abschnitt geschrieben, den wir am letzten Sonntag fast abgeschlossen haben. Römer 8, Kapitel 1, 18 bis 3, 20. Da hat Paulus die Situation des Menschen ausführlich dargestellt. Ihr könnt das nachhören in den letzten Predigten über unsere Homepage beg-hannover.de. Das ist die Situation des Menschen, sagt Paulus. Das ist sein Problem, dass er wegen seiner Schuld unter dem Zorn Gottes steht. Einmal programmatisch zusammengefasst in 1,18, es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Oder unterdrücken, könnte man auch sagen. Und in Kapitel 3, Vers 9 fasst er es dann nochmal zusammen nach einem langen Gedankengang. Kapitel 3, Vers 9, wir haben sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Und beschuldigt meint, wir haben ihnen rechtsgültig nachgewiesen. Wir haben ihnen rechtsverbindlich nachgewiesen, dass sie unter der Sünde sind. Und unter der Sünde heißt nicht, dass sie mal gesündigt haben, dass sie mal was falsch gemacht haben, sondern dass sie gefangen sind unter ihrer Sünde. Dass sie wie in einem dichten Gefängnis stecken wegen ihrer Sünde. Dass sie in einem finsteren Loch sind mit ihrer Sünde. Dort, wo sie getrennt sind von Gott. Das bedeutet unter der Sünde. Ihr müsst euch ein Gefängnis vorstellen, ein Verlies, ein tiefes, dunkles Loch, aus dem man selbst nie mehr rauskommt. Das meint Paulus hier. Gefangen unter der Sünde. Und dann schließt Paulus diese Argumentation mit einem ausführlichen Schriftbeweis ab in 13 bis 18. Eine Bibelstelle nach der anderen. Da schmiedet er wie eine unzerreißbare Kette, mit der er das nochmal nachweist. Und dann kommt das endgültige Ergebnis in Vers 19. Und das ist der Vers, den ihr auch schon auf eurem Schirm sowieso, aber jetzt auch auf eurem Gottesdienstzettel habt. Römer 3 ab Vers 19. Wir wissen aber, das ist jetzt das Ergebnis dieser langen Argumentation, dieses langen Beweises. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Also Paulus meint mit denen, die unter dem Gesetz sind, erstmal die Juden. Für die Heiden hat er das sowieso schon nachgewiesen. Und deswegen kann er sagen, wir wissen jetzt, das ist ein absolut gesichertes Ergebnis. Da brauchen wir nichts mehr weiter zu klären. Das gilt den Juden und für die Heiden haben wir das sowieso schon nachgewiesen. Für die gilt es erst recht. Sie sind alle verloren. Und Paulus sagt, jeder Mund wird gestopft. Wir kennen ja den Ausdruck, jemandem das Maul stopfen. Und Paulus will damit sagen, keiner kann mehr einen Widerspruch einlegen gegen dieses Urteil Gottes. Keiner kann sich beschweren. Keiner kann es widerlegen. Keiner kann es bestreiten. Jeder Mund wird gestopft und alle Welt ist vor Gott schuldig. Das heißt, jeder einzelne Mensch. Und ihr Lieben, das Wort, was dort für schuldig steht im Griechischen, das gibt's nur einmal im ganzen Neuen Testament. Das ist ein ganz auffälliges Wort und das meint rechtskräftig schuldig, rechtskräftig verurteilt. Das ist damit gemeint und das gilt für jeden Menschen. Und dann begründet Paulus das nochmal, weil aus den Werken des Gesetzes, das heißt durch unsere Leistung, durch unsere Frömmigkeit, durch unsere Versuche, Gott gnädig zu stimmen, kein Fleisch, das heißt kein Mensch, niemand vor ihm gerechtfertigt werden kann. Es kann keiner Freiheit erlangen, es kann keiner rauskommen aus diesem Verlies der Sünde. Es kann keiner auch nur Bewährung bekommen von diesem Urteil. Durch das Gesetz schuldig gesprochen vor Gott. Denn, sagt Paulus nochmal, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das, alles, was du erkennen kannst im Gesetz, ist, dass du schuldig bist. Und dass du keine Chance hast. Und dass du allen Grund hast, dir Sorgen zu machen über deine Situation. Denn wenn du so stirbst, wie du bist, wirst du verloren gehen. Wirst du auf ewig in der Hölle verdammt sein, fern von Gott, in grauenvoller Gottesferne und Not. Und dann ist es so, als ob Paulus einmal tief Luft holt. Er hat gezeigt, die Sünde ist stark, die Schuld, das Gefängnis, das der Mensch sich durch seine eigene Schuld um sich selbst herum gebaut hat, ist undurchdringlich. Die Mauern sind dick, meterdick. Es gibt keine Chance. Und die Frage, die jetzt auftaucht, lautet, gibt es eine Macht, die diese Macht der Sünde brechen kann? Gibt es irgendeine Hoffnung gegen diese Hoffnungslosigkeit? Gibt es irgendeinen Ausweg aus dieser Verzweiflung? Und dann beginnt Vers 21 und das ist jetzt der große Einschnitt. Und das müsst ihr genau verstehen. Da sagt Paulus, jetzt aber, und so steht es auch im Griechischen ganz am Anfang dieses Verses 21, jetzt aber, es ist etwas Neues passiert. Und in der englischen Übersetzung heißt es, but now. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, es gibt keine herrlicheren Worte in der Bibel als diese beiden Worte. Aber jetzt aber. but now. Und an anderer Stelle hat Martin Lloyd-Jones gesagt, praise God for the buts in the Bible. Also preise Gott für die Abers in der Bibel. Praise God for the buts in the Bible, denn sie öffnen eine Tür. Sie öffnen den Weg in eine neue Richtung. Und viele von euch kennen dieses Lied Amazing Grace, auch die Jugendlichen bestimmt, durch Gnade frei, wer kann es verstehen, ne? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, also dass ein Verbrecher wie mich gerettet hat. I once was lost, but now, ist genau das gleiche, I'm found. Was blind, but now I see. Ich war völlig verloren, aber jetzt hat Gott mich gerettet. Ich war total blind für die Wahrheit, aber jetzt hat er mir die Augen geöffnet. So hat es John Newton gedichtet, der Seefahrer und Sklavenhändler, der sich bekehrt hat, als er schon, ich glaube, so um die 30 Jahre alt war. But now. Und genau dieses But now meint Paulus. Jetzt ist der Ausweg da. Und dann schreibt er weiter, Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, also dieses Gesetzes, das den Menschen im Grunde genommen in sein Gefängnis gesteckt hat, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben wollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, man kann auch sagen gerecht gesprochen werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich darf schon gleich vorweg sagen, wir werden diesen ganzen Text heute auf keinen Fall ganz schaffen auszulegen, sondern im Wesentlichen den ersten Punkt. Also seid ganz getrost, wir machen damit dann nächstes Mal weiter. Aber jetzt müssen wir fragen, was ist dieses But Now? Wodurch schafft Gott die Wende? Was leitet den Befreiungsschlag Gottes ein? Warum haben wir Grund zur Hoffnung? Warum müssen wir nicht verzweifeln? Warum ist unsere sichere Bestimmung nicht die Hölle? Warum gibt es einen Ausweg? Und das beschreibt Paulus jetzt mit diesem Begriff, mit dieser Lösung. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das müssen wir jetzt genau verstehen, was Paulus damit meint. Er sagt, es ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht. Und damit kommt er wieder zurück zu dem Hauptthema des Römerbriefs. In Kapitel 1, Vers 17 steht es ja schon mal genauso. Da hat er gesagt, warum er den ganzen Römerbrief überhaupt schreibt. Kapitel 1, Vers 17, darin wird offenbart im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Und diesen Ton nimmt er jetzt wieder auf in Vers 21 von Kapitel 3 und sagt er, jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt ist. Das heißt, die schon im Alten Testament angekündigt wird. Und das ist der erste Satz, den wir heute festhalten müssen. Und schreibt euch den am besten auf. Wir werden dann noch ganz kurz den zweiten Punkt angehen, aber wir entwickeln das als ein Ganzes über diesen und den nächsten Sonntag hinweg. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir auch noch den übernächsten. Also, erstens, das Kreuz ist die Initiative des Vaters. Das Kreuz wird ausgelöst von Gott, dem Vater. Hier handelt Gott, der Vater. Manchmal wird ja so getan, dass wenn man vom Kreuz Jesus spricht, dass da so ein rachesüchtiger Gott ist, der die Menschen unbedingt niedermachen will und dass dann Jesus ihn mühsam umstimmen muss. Ach Vater, lass die Menschen doch leben. Das ist eine Karikatur, das ist eine ganz üble Verfälschung. Paulus macht uns deutlich, das ist Gott, der Vater selbst, der euch retten will. Und so sehen wir hier auch, das Kreuz ist die Initiative des Vaters. Ihr seht das genau in diesem Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht, durch den Glauben an Christus. Aber es ist mit Gott ist hier Gott, der Vater gemeint, ganz eindeutig. Und es ist offenbart, das heißt, ein für alle Mal steht das da, es ist manifestiert, so kann man das auch übersetzen. Gott hat es sichtbar gemacht, Gott hat es hingestellt, man kann es nicht mehr auslöschen. Gott hat es sowas von klar gemacht. Du kannst das nicht durchstreichen, du kannst es nicht ungeschehen machen. Du musst aber auch nicht im Unklaren bleiben, denn Gott hat es offenbart für dich, er hat es manifestiert, damit du aus dem biblischen Unterricht der bekennenden evangelischen Gemeinde, das sehen und verstehen kannst. Und deswegen ist diese Rechtfertigung nicht einfach nur ein Thema für Theologen. Nein, es ist für jeden Einzelnen von uns wichtig, das zu verstehen. Deswegen hat Gott es offenbart. Er hat es dir ganz, ganz klar hingestellt, damit du es sehen kannst. Und darum bemühe dich, es zu verstehen, denn Gott will zu dir reden. Es ist eine Botschaft von Gott für dich persönlich. Es ist nicht irgendwie ein theologisches Thema, das für die Alten interessant wäre. Es hängt unser Leben daran. Gott hat es für dich offenbart. Er hat es ein für alle Mal klar gemacht. Das meint Paulus damit. Das steht in der Grammatik übrigens perfekt. Das heißt, Gott hat es ein für alle Mal festgemacht. Er hat es dir ein für alle Mal gezeigt. In dem, was Jesus dort am Kreuz getan hat. Das Kreuz steht felsenfest. Und Paulus sagt, ohne Gesetz geschieht das. Das heißt, jenseits der Ordnung des Bundes von Mose. Das heißt, für diese Gerechtigkeit, die Gott dir da schenken will, kannst du nichts tun. Die kannst du nicht erarbeiten, die kannst du nicht verdienen, dadurch, dass du so lieb bist und so anständig. Und mit dieser Gerechtigkeit öffnet Gott uns eine völlig neue Tür. But now, aber jetzt. Er offenbart dir etwas Neues. Das ist ein Umbruch, ja. Aber es ist zugleich auch im Alten Testament schon angekündigt gewesen. Das ist Gottes Plan von Ewigkeit her. Paulus sagt, er hat es schon bezeugt im Gesetz und in den Propheten. Das ist ein Sammelbegriff für das Alte Testament. Das hat Gott Jahrhunderte vorher schon angekündigt, dass er das so plant, dass er das so machen will. Das kannst du schon nachlesen bei Jesaja, mehr als 700 Jahre vor Jesus. Das kannst du schon nachlesen im Psalm 22, mehr als etwa 1000 Jahre vor Jesus. Aber jetzt hat Gott das umgesetzt, jetzt hat er das verwirklicht und jetzt hat er das offenbart. Jetzt hat er das mitten auf diesem Hügel vor Jerusalem für alle Welt sichtbar gemacht. Und keiner kann das mehr ungeschehen machen. Es ist die Initiative des Vaters. Und jetzt müssen wir fragen, worin besteht diese Gerechtigkeit? Was macht er mit seiner Gerechtigkeit? Was bewirkt diese Gerechtigkeit? Und die Antwort, die Paulus gibt: Er spricht uns gerecht, er rechtfertigt uns, er spricht uns frei, heißt das. Er erklärt uns für gerecht. Ihr findet das in Vers 20, dieses Wort, gerechtfertigt werden. Also durch das Gesetz wird überhaupt keiner freigesprochen. Wenn es nach dem Gesetz geht, sind wir alle im Knast auf ewig. Und der Knast ist noch viel unangenehmer als der Knast, in dem Uli Hoeneß bald sitzen wird. Denn Uli Hoeneß wird nach einiger Zeit rauskommen, nach relativ kurzer Zeit. Der Knast, von dem Paulus hier spricht, aus dem kommt man nie mehr wieder raus. Und in diesem Knast ist es auch nicht so gemütlich und bequem wie in dem Knast von Uli Hoeneß, sondern in dem Knast werden wir auf ewig von Gott in der Hölle, von Gott getrennt. Diese Qualen erleiden, weil wir Gott verworfen haben. Und durch das Gesetz kommt keiner raus, wird keiner gerecht gesprochen. Vers 20. Und dann haben wir dieses gleiche Wort nochmal in Vers 24, wo Paulus sagt, sie werden ohne ihr Verdienst gerecht gesprochen oder freigesprochen. Und dann haben wir es nochmal in Vers 26. Gott ist selbst gerecht in der letzten Zeile und zugleich rechtfertigt er den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also Gott ist selber gerecht und Gott spricht den gerecht, der an Jesus glaubt. Das ist ganz wichtig. Gerecht, er spricht uns gerecht. Das heißt, das ist ein Begriff aus dem Rechtswesen. Man sagt auch, das ist forensisch, das ist juristisch. Forensische Medizin kennt ihr aus den Krimis. Wenn ein Mordfall aufgeklärt werden muss, dann muss die Gerichtsmedizin herausfinden, was wirklich passiert ist, in welcher Stunde der vergiftet wurde zum Beispiel oder ob die irgendeine Pulsader aufgeschlitzt haben oder was auch immer. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen, aber forensische Medizin bedeutet, es geht um Recht, es geht um Gericht, es geht um die Klärung von Rechtsfällen. Und aus dem Bereich des Forensischen, des Gerichts, des Rechts, kommt dieser Begriff. Gott spricht uns gerecht. Das heißt, er erklärt uns für gerecht, obwohl wir ungerecht sind. Er erklärt uns für schuldig, obwohl wir vor ihm schlimmer dastehen als ein Mörder vor einem deutschen Gericht. Das heißt es, er spricht jemanden gerecht, der in sich nicht gerecht ist. Und das könnt ihr euch am besten an folgendem Beispiel klar machen, was das bedeutet. Das heißt, er verändert durch sein Machtwort meine rechtliche Situation. Man sagt meinen Status, meine Stellung, wie ich dastehe, wie ich in meiner Rechtssituation bin. Es ergeht uns da ähnlich wie jedem jungen Rekruten aus der Armee Napoleons. Daran könnt ihr euch das gut deutlich machen. Irgendwo in der Nähe von Paris Kaiser Napoleon hat eine Truppenparade abgenommen, plötzlich scheute sein Pferd. Und dann stand ein einfacher Rekrut in der Nähe, der die Situation als erster kapiert hat. Der springt aus der Reihe raus, ergreift die Zügel des Pferdes und bewahrt Napoleon dadurch vor einem Sturz. Und Napoleon ist natürlich sehr erleichtert, ist ja ihm auch diese Peinlichkeit erspart. Und in seiner spontanen, knappen Art sagt er zu dem Rekruten, der nur ein Rekrut war: Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Rittmeister, das war ein Offizier. Und dieser junge Mann verneigt sich und fragt zurück: Von welchem Regiment, Majestät? Und Napoleon antwortet: Von meiner persönlichen Garde. Und dann reitet er weiter bis zum Ende der Parade. Der ehemalige Rekrut, der junge Kerl, legt unverzüglich sein Gewehr ab und gesellt sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe stehen und sich unterhalten. Und da ist ein älterer General, der den kennt, und der sagt: Ehrlich, was will denn dieser Kerl hier? Der gehört doch gar nicht hierher, der Rekrut. Und der junge Mann antwortet: Dieser freche Kerl ist ein Garderittmeister. Darauf der General: Sind Sie wahnsinnig? Wer hat das gesagt? Und der junge Mann antwortet: Er hat es gesagt. Und er weist mit dem Finger auf den Kaiser Napoleon. Und da kann der General nur noch sagen: Entschuldigung, ich wusste nichts von Ihrer Beförderung. Das konnte er auch nicht wissen. Denn äußerlich betrachtet war der junge Mann immer noch ein Rekrut. Mit dem bloßen Auge konnte man das nicht erkennen. Er hatte noch sein unerfahrenes junges Gesicht, seine schlichte graue Uniform. Er war äußerlich immer noch derselbe. Aber was hatte sich geändert? Seine Stellung. Seine Stellung im Militär, seine Rechtssituation, sein Status. Er war jetzt wirklich Rittmeister. Mit allen Rechten, die dazugehören. Und diese Veränderung stützte sich worauf? Auf eine einzige Tatsache. Er hat es gesagt. Napoleon hatte die Macht. Und Napoleon hat es verfügt. Und seht ihr, so geht es einem Menschen, wenn er Christ wird. Und wenn er plötzlich zur Gemeinde Jesu dazugehört, wenn er Anteil an diesem enormen Vorrecht bekommt, Christ sein zu dürfen, äußerlich unterscheidet er sich erst kaum von dem Menschen, der da vorher war. Jesus verändert ihn dann nach und nach, aber äußerlich zunächst unterscheidet er sich nicht. Er ist nicht gleich ein ordentlicher Mensch zum Beispiel oder so. Äußerlich ist er derselbe wie vorher, aber in seiner Stellung vor Gott ist alles anders geworden, denn er, Jesus, Gott, der Vater selbst, hat es gesagt. Er, dessen Wort alles entscheidet. Er hat mich freigesprochen. Er hat mich zu seinem Kind erklärt. Er hat mich zu einem Königskind gemacht. Der König selbst. Und deswegen kann Johannes im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 12 sagen: Wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er die Exousia, steht da im Griechischen. Denen gab er die Macht, denen gab er das Recht, kann man auch übersetzen, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Und wisst ihr, einen Unterschied gibt's. Beim Rekruten, da war das die Belohnung für seine eigene Leistung. Wenn Gott uns gerecht spricht, geschieht das nicht, weil wir mal gut reagiert haben, wie der junge Rekrut, sondern es geschieht wie? Allein durch seine Gnade, allein durch seine Großzügigkeit, allein, weil er uns das schenken will. Und deswegen macht Paulus das auch gleich klar in Vers 24, dass sie ohne Verdienst, ohne Leistung, ohne dass sie was Gutes dafür getan hätten, ohne dass sie sich selber schon gebessert hätten, dass sie ohne Verdienst gerecht gesprochen werden. Wodurch? Durch seine Gnade. Und die Gnade, das ist einfach Gottes Erbarmen zu uns, Gottes Haltung zu uns. In der katholischen Kirche hat man Gnade so verstanden, das ist etwas, was dem Menschen eingeflößt wird durch die Taufe. Und Luther hat dann kapiert, nein, Gnade ist nicht etwas, was Gott uns einflößt, sondern Gnade ist das, was Gott als Haltung uns gegenüber einnimmt. Die Gnade ist Gottes Erbarmen, Gottes Haltung, die er dir gegenüber hat. Und die dir gilt, wenn du Jesus glaubst. Die Gnade ist Gottes Haltung dir gegenüber. Und die Gerechtigkeit ist das Geschenk, was er dir macht. Er erklärt dich für gerecht. Er erklärt dich zu seinem Kind. Er nimmt dich an. Das ist das Größte, was ein Mensch erfahren kann. Und darum ist das unser großer erster Punkt. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters. Und man kann diesen Satz noch vervollständigen. Ist die Initiative des Vaters, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt. der uns seine eigene Gerechtigkeit umlegt wie ein Schutzmantel. Er hat es getan. Er erklärt dich für gerecht, wenn du Jesus glaubst. Er sagt, und den behafte ich nicht mehr auf seine Sünde. Dem vergebe ich alles. Der ist mein Kind. Der darf wissen, dass er schon jetzt Bürger des Himmels ist. Und der darf schon jetzt unter einem offenen Himmel leben. Der darf schon jetzt jeden Tag mit Jesus reden. Der darf schon jetzt seine Wahrheit in dieser Welt bezeugen. Der braucht schon jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben zu haben, weil er weiß, dass er dann im Himmel ankommen und aufwachen wird. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Und Leute, das hat Gott aber nicht leicht hingemacht. Das hat er nicht so im Vorbeigehen gemacht, so gesagt, okay, ich erkläre den mal für gerecht. Diese Gnade, mit der Gott dich liebt, mit der Gott dich aus tiefstem Herzen liebt, die ist keine billige Gnade. Dazu war deine und meine Situation auch zu schlimm, dass Gott einfach mal so locker gesagt hätte, okay, den begnadigen wir. Denn Gott ist ja heilig. Gott kann ja Sünde und Schuld nicht einfach so stehen lassen. Dann würde Gott ja selbst ungerecht werden. Wenn Gott einfach so durch die Finger schaut und sagt, naja, Sünde ist ein bisschen Sünde, ist nicht so schlimm. Gott ist heilig und vollkommen und Gott muss immer Gott bleiben. Und Gottes Zorn ist ja eine Wirklichkeit. Gott ist ja nicht zornig deswegen, weil er sich nicht beherrschen könnte, sondern weil er heilig ist. Und das ist ein heiliger Zorn, das ist ein gerechter Zorn, das ist ein göttlicher Zorn, das ist ein notwendiger Zorn. Und deswegen sagt Paulus das auch nochmal. Schau nochmal hin in Vers 23, da erinnert er nochmal an die Kapitel 1, 18 bis 3, 20, damit wir das Jahr nicht vergessen und damit das Jahr nicht zu billig wird in unseren Augen. Da erinnert er dich und mich nochmal dran in Vers 23. Alle haben gesündigt. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Du auch und ich auch. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns Anteil gegeben als Geschöpfe an seiner Doxa, steht im Griechischen, an seiner Herrlichkeit. Er hat dich geschaffen als sein Ebenbild, dass du vieles von ihm widerspiegeln sollst. Und du und ich, wir haben durch unsere Sünde, durch unseren Unglauben, durch unsere Gottlosigkeit, durch unsere Selbstbezogenheit, durch unsere Blindheit für Gott ganz viel kaputt gemacht von dieser Herrlichkeit, die Gott uns eigentlich geschenkt hat. Die Sünde hat uns da reingezogen, der Teufel hat uns da reingezogen, aber wir haben auch mitgemacht. Und Luther übersetzt an anderer Stelle, in einem anderen Zusammenhang mal diesen Vers, sie mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Wir haben dieses Ebenbild, das Gott uns geschenkt hat, beschmutzt. Wir haben es verzerrt. Wir haben es bespuckt. Wir haben es zertreten. Wir haben das, was Gott uns gegeben hat, so oft links liegen gelassen und mies gemacht. Weil wir selber machen wollten. Weil wir ohne Jesus meinten, klarzukommen. Weil wir unser eigenes Ding machen wollten. Und dadurch sind wir allen möglichen Leuten und Moden und Meinungen auf den Leim gegangen, die uns immer mehr von Gott weggezogen haben. Wir haben das Bild beschmutzt, zerkratzt, bespuckt, verdunkelt. Das haben wir aus uns gemacht. Vers 23, alle haben gesündigt. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und es gibt keinen von uns, der da eine Ausnahme wäre. Aber Gott spricht dich gerecht. Er macht das, weil er gnädig ist. Ohne Verdienst, ohne dass du irgendetwas leisten könntest dafür. Das Einzige, was du zu tun hast, ist, Gott recht zu geben. Und das heißt Glauben. Im Glauben an Jesus, das für dich persönlich zu ergreifen, zu sagen, Jesus, ich danke dir dafür. Und ich will auch zu dir gehören. Und ich glaube es dir. Und ich gebe das zu. Du hast dieses Urteil über mich gesagt. Von allein wäre ich nicht drauf gekommen. Von alleine vergleiche ich mich immer noch mit anderen und da fallen mir immer noch Leute ein, die böser und schlimmer sind als ich. Alleine kann ich mich immer noch ganz gut rausziehen. Und schön machen und gut finden. Aber im Herzen, da kannst du nichts ändern. Und vor Gott kannst du auch keinen Schmuh machen. Du kannst Gott nicht täuschen. Er durchschaut dich genauso, wie er mich durchschaut. Und wir hätten keine Chance. Aber Gott will gnädig sein. Und deswegen gibt er uns seinen Sohn. Und deswegen lässt er Jesus diesen Sühnetod am Kreuz sterben. Und das werden wir nächstes Mal genau anschauen, was das bedeutet. Und er macht es für uns, um uns zu retten. Und darum das letzte Wort, was wir uns für heute angucken wollen. Und dann kommen wir hier zum Schluss und setzen das nächsten Sonntag fort. Und ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Wie macht Gott das, dass sie ohne Verdienst gerecht gesprochen werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung? die in Jesus Christus ist, aufgrund der Erlösung. Wisst ihr, Erlösung war ein Wort, das zur Zeit, als Paulus das schrieb, bekannt war vom Sklavenmarkt. Erlösung bedeutet, da ist ein Sklave, total unfrei, verkauft. Er hat alle Rechte über sein eigenes Leben verloren. Und dann kommt einer und bezahlt den Preis für diesen Sklaven und kauft ihn frei. Oder da ist einer lebenslänglich verurteilt und wartet nur noch auf seine Hinrichtung. Und dann kommt einer und kauft ihn frei und sagt, ich bezahle für ihn, ich hau ihn raus. Das ist ein Kriegsgefangener, der keine Hoffnung hat, jemals wieder aus dieser Kriegsgefangenschaft entkommen zu können. Und dann kommt einer und legt das Geld für ihn auf den Tisch und die Summe ist so groß, dass er freikommt. Erlösung bedeutet Freikauf. Ein Sklave, der alle Rechte verloren hat, der nicht mehr über sein Leben bestimmen kann, wird von einem Herrn herausgekauft aus seiner Gefangenschaft, aus seiner Unfreiheit. Und genau das hat Jesus gemacht. Genau dazu hat Gott seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt, um dich freizukaufen, um mich freizukaufen aus dem Klammergriff der Sünde und des Teufels. Und er hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Gott konnte das nicht einfach aus der Portokasse bezahlen, uns freizukaufen. Gott hat nicht einfach mal so von so ein bisschen Überschuss, den er hatte, noch mal einen Hunderter hingelegt. Sondern es hat ihn einen unendlich hohen Preis gekostet. Aber er hatte dich so lieb und deswegen hat er diesen Preis gezahlt. Er hat seinen eigenen Sohn, seinen geliebten Sohn Jesus Christus geschickt. Und in diesem Sohn, mit dem er ja in der Dreieinigkeit so untrennbar eng verbunden ist, ist der heilige, lebendige Gott selbst gekommen, um dich zu retten. Rechtfertigung bedeutet, Gott selbst gab sich selbst, um uns Sünder vor sich selbst zu retten. Die größte Gefahr für uns ist Gott selbst, seine Gerechtigkeit, sein heiliger Zorn. Und wenn Gott heilig handelt und gerecht handelt, dann muss er Sünde strafen. Und wenn Gott konsequent wäre, gemäß seiner Heiligkeit, und wenn das Kreuz nicht wäre, dann gäbe es nur einen Weg. Und das wäre, dass jeder von uns in die Hölle wandert. Das wäre das einzig Gerechte. Das wäre das Einzige, was der Heiligkeit Gottes angemessen ist. Aber Gott wollte das genau verhindern. Er wollte dir und mir eine Chance geben. Er wollte dich und mich retten. Und er ist zugleich Gott. Und deswegen ist er den Weg über das Kreuz gegangen. Deswegen hat er diesen unendlich hohen Preis selbst bezahlt. Und deswegen hat er diesen genialen Plan, auf den nie ein Mensch gekommen wäre, wahrgemacht. Paulus sagt das zu Recht. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört. Für den Heiden, für den, der das nicht versteht, dem sich das nicht erschlossen hat, ist das im Grunde genommen der letzte Quatsch. Dass da einer kommt und am Kreuz stirbt und deswegen der heilige Gott mich annimmt. Aber das ist Gottes Weg. Das ist Gottes genialer Weg. Und er hat dafür gesorgt, dass du das kennenlernen durftest, ich das kennenlernen durfte. Er hat es offenbart, seine Gerechtigkeit. Und nun glaub ihm, vertrau dich ihm an. Und dann darfst du unter diesem offenen Himmel dein ganzes weiteres Leben lang leben. Und du darfst wissen, es kann dich nichts mehr von Gott trennen. Es kann dich nichts mehr von seiner Gnade trennen. Und du wirst sicher im Himmel bei ihm ankommen. Amen.